Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Professor Hanno Sauer. Er ist Philosophieprofessor in Utrecht, aber er kommt aus Deutschland. Einen schönen guten Tag, Professor Sauer.
Hallo, grüß Sie.
Sie sind ja hier in Australien auf einer Vortragsreise. Sie haben gestern in Melbourne einen Vortrag gehalten und am Wochenende hier in Sydney bei dem Festival of Dangerous Ideas. Und Ihr Vortrag dreht sich um die klassenlose Gesellschaft. Wir sind ja in Australien ein Land, das im Gründungsmythos schon festgehalten hat, dass wir ja klassenlos sind. Jeder kennt jeden beim Vornamen, aber Sie sagen, das wäre eigentlich gar nicht so selbstverständlich.
Naja, das haben Mythen ja so an sich, dass sie falsch sind. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auf der ganzen Welt große Unterschiede darin, wie ausgeprägt Klassenverhältnisse sind in verschiedenen Gesellschaften und vor allem, wie ausgeprägt die Sichtbarkeit von Klassenverhältnissen ist in verschiedenen Gesellschaften. Die mag zum Beispiel in England größer sein als in Australien oder Kanada oder den Niederlanden, aber das heißt nicht, dass es nicht stabile, hierarchisch organisierte soziale Gruppen gibt. Und die Mechanismen, die diese Gruppen, die man als Klassen bezeichnen könnte, erzeugen, die gibt es auch überall auf der Welt, unter anderem auch in Australien oder auch in Amerika, was ein weiteres Land wäre, das das nicht so gerne hört.
Aber wir haben ja wohl seit der Französischen Revolution und dann auch mit Karl Marx davon geträumt, dass es eines Tages mal eine klassenlose Gesellschaft geben würde. Hat man sich da nun total geirrt?
Naja, so wie Mythen sind Träume ja auch in der Regel kein Abbild der Realität. In der Französischen Revolution und in verschiedenen anderen sozialen Entwicklungen, sozialen Transformationen in der Moderne, im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert, sind auch viele Errungenschaften in Richtung größerer sozialer Gleichheit gemacht worden. Das waren auch gute Entwicklungen. Unter anderem sind ja Stände abgeschafft worden. In Deutschland ist im Jahr 1919 mit der Weimarer Verfassung auch der Adel abgeschafft worden. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich zum Beispiel. In anderen Ländern wie in Amerika gab es nie einen echten Adel. Also das sind gute Entwicklungen, die sich auch gelohnt haben und die ich auch jederzeit verteidigen würde. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir damit eine klassenlose Gesellschaft erreicht hätten. Und die Hoffnung, die zum Beispiel der deutsche Philosoph Karl Marx ausgedrückt hat, dass der Kapitalismus dadurch, dass er großen gesellschaftlichen Reichtum, also materiellen Wohlstand erzeugt, eines Tages eine klassenlose Gesellschaft hervorbringen würde, unabsichtlich sozusagen, weil eben mit enormem gesellschaftlichem Wohlstand irgendwann sozusagen der Konflikt um die Ressourcen aufhört und damit auch der Nährboden für Klassen verschwindet. Diese Hoffnung ist nicht eingetreten, weil eben materieller Wohlstand nicht das Einzige ist, was relevant ist für die Existenz von Statushierarchien und sozialen Klassen.
Aber die Gleichheit aller Menschen ist ja ein sehr, sehr wichtiges Element aller Demokratien. Und jetzt sagen Sie, ja, das ist eigentlich so natürlich an der menschlichen Hierarchie und überhaupt auch in der Natur, dass es eben Klassenunterschiede gibt.
Die Gleichheit als Teilnehmer an demokratischen Wahlen zum Beispiel, die kann es natürlich geben und die sollte es auch geben. Und auch die Gleichheit, jedenfalls grundsätzlich die Gleichheit als Rechtsperson, also Gleichheit vor dem Gesetz, die ist natürlich auch sehr, sehr, sehr sinnvoll und sollte es auch geben. De facto ist es natürlich manchmal schwierig mit der Gleichheit, weil natürlich, wenn man mehr Geld hat, besseren Anwälte und so weiter und so weiter. Aber grundsätzlich, dass alle Bürger eines modernen Staates vor dem Gesetz gleich sind, das ist alles sinnvoll, aber das heißt natürlich nicht, dass es echte soziale Gleichheit gibt. Also das heißt nicht, dass es eine echte klassenlose Gesellschaft gibt, nur weil man in einem Rechtsstaat wohnt. Ist auch nicht die Aufgabe eines Rechtsstaats. Das kann diese Institution gar nicht leisten.
Das ist ja auch so im Leben. Wir blicken auf manche Menschen hinauf und wir blicken auf manche Menschen hinab. Das ist also etwas absolut Natürliches und schafft dann auch natürlich Stratas in der Society.
Ja, das ist zum Teil etwas Natürliches, zum Teil natürlich auch etwas, was mit der jeweiligen Kultur zusammenhängt. Und auf Menschen emporzuschauen oder herabzuschauen, in meinem Buch sage ich nicht, dass das was Gutes ist. Ich sage nur, dass es das gibt und dass die Mechanismen, die psychologischen Mechanismen, die das hervorbringen, dass die sehr tief gehen, dass die auch eine lange Vorgeschichte haben und evolutionär sehr, sehr, sehr stark verankert sind in unserer Wahrnehmung. Deswegen ist das so schwer loszuwerden. Das ist aber keine Verteidigung dieser Wahrnehmung, so wie man auch optische Illusionen, optische Täuschungen ja wissenschaftlich untersuchen kann, ohne zu sagen, dass die sozusagen eine korrekte Wahrnehmung darstellen. So ist es eben auch mit der Wahrnehmung von Prestige-Hierarchien, von Reputation, von Status-Hierarchien. Die gibt es und man kann untersuchen, warum es die gibt und wie die funktionieren. Aber das heißt nicht, dass man die gut findet oder lobt.
Und es ist nicht immer nur alles Geld, die Millionäre und Milliardäre. Es gibt auch da andere Unterschiede.
Exakt. Ich glaube sogar, dass in modernen Gesellschaften zunehmend diese ökonomischen Faktoren Geld eher abnehmen in ihrer Bedeutung für Statushierarchien. Das heißt nicht, dass diese sozusagen finanziellen oder ökonomischen Ungleichheiten kleiner werden. Das ist eine komplexe Frage, wie die sich entwickeln, sondern deren Relevanz für Statushierarchien und Prestige und Klassenzugehörigkeit, die nehmen tendenziell eher ab mit materiellem Wohlstand. Und man kann ja auch sich das veranschaulichen, indem man sich solche Unterscheidungen anguckt, wie die zwischen altem Geld und neuem Geld zum Beispiel. Das ist auch für eine Klassenzugehörigkeit eine sehr, sehr, sehr zentrale Unterscheidung. Aber das macht ja ökonomisch überhaupt keinen Sinn. 100 australische Dollar sind 100 australische Dollar, die können das Gleiche kaufen. Aber es macht eben für die Klassenzugehörigkeit einen großen Unterschied, ob man sozusagen zum alten Geld gehört oder zu den Neureichen.
Das Thema Klasse ist ja nun etwas, was auch schon lange diskutiert worden ist. Aber wir gehen ja heute auf eine gesellschaftliche Veränderung zu, die ganz enorm ist. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was die künstliche Intelligenz macht und machen wird mit unserer Gesellschaft. Was hat denn da die Philosophie für eine Antwort drauf?
Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr aktuelle, brandaktuelle Frage und auch eine riesige Frage. Ich bin auch nicht der beste Experte zum Thema künstliche Intelligenz, muss ich zugeben. Aber ein Trend, der von Menschen, die sich damit besser auskennen als ich, immer wieder auch antizipiert wird, ist natürlich, dass wir hier zum ersten Mal wirklich in der Geschichte der Menschheit eine Technologie haben, die kognitive Prozesse substituiert, also die Denkprozesse, ob die jetzt Denkprozesse leistet oder nur nachbildet, ist erstmal nicht so wichtig, aber die das jedenfalls leisten kann. Das heißt, diese eine Technologie, die zum Beispiel eine Rechtsberatung machen kann, eine Psychologie, die eine psychotherapeutische Betreuung machen kann, eine Technologie, die Dinge gestalten kann, die Programme schreiben kann und so weiter und so weiter. Also wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit eine Technologie, die nicht Handarbeit ersetzt, sonst war das immer das, der Webstuhl und der Pflug und das Auto und so weiter haben manuelle Arbeit ersetzt und kognitive Arbeit, das ging gar nicht, das zu ersetzen, weil die Technologie, die existierte gar nicht bis vor wenigen Jahren. Jetzt ist das zum ersten Mal der Fall und man wird also sehen, und nochmal auf die Klassen- und Statusfrage zurückzukommen, man wird also sehen, was die sozialen Verwerfungen sind, die dadurch ausgelöst werden, weil natürlich bisher die Wissensarbeiter, also die Knowledge Workers, so wie Sie und ich zum Beispiel, also Journalisten, Politiker, Anwälte, Akademiker und so weiter, das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit der Fall, dass deren Leistungen und deren Tätigkeiten und deren Fähigkeiten technologisch bedroht werden. Und man wird sehen, was das für eine Auswirkung hat auf die Klassenposition von dieser Gruppe von Menschen.
Von dieser Entwicklung sind sehr viele Menschen sehr beunruhigt, muss ich sagen, mehr als alles andere. Ich unterrichte hier zum Beispiel an einer Volkshochschule in Sydney Deutsch. Aber wenn ich in das andere Klassenzimmer schaue, da unterrichtet meine Kollegin Philosophie. Die hat doppelt so viele Schüler, wie ich es habe. Die Leute scheinen Philosophie heute sehr, sehr interessant zu finden.
Das sehe ich auch so. Also auch bei uns an der Universität Utrecht ist das ein sehr, sehr, sehr beliebtes Fach. Wir haben 4 Studiengänge in Philosophie. Und die Leute rennen uns da auch die Türen ein. Also das ist, glaube ich, schon etwas, was viele Leute nach wie vor interessiert. Die Art, Fragen zu stellen, die in der Philosophie so eingeübt wird, ist sehr attraktiv, gerade für junge Menschen immer gewesen auch. Und da sowieso niemand mehr weiß, welche Berufe man lernen sollte oder welche Fächer man studieren sollte, um später mal einen finanziell auskömmlichen Beruf zu haben, kann man auch gleich was studieren, was einen interessiert. Und ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. 20 Jahre lang ist ja allen jungen Menschen erzählt worden, lernt programmieren. Und jetzt gibt es eine Technologie, die kann das auf einmal. Und es bringt einem eigentlich kaum noch was oder den meisten Menschen kaum noch was, weil man einfach das eingeben kann, was man programmiert haben will. Und diese Modelle können das. Also man kann es gar nicht wissen, was die Zukunft bringt und welche Berufe attraktiv sind auf dem Arbeitsmarkt. Und deswegen kann man auch gleich Philosophie studieren.
Ja, aber ich habe, glaube ich, gelesen, dass Ihnen ein Ausspruch zugeschrieben wird, dass es sich nicht lohnt, die alten Philosophen zu studieren. Da könnte man nichts mehr von lernen.
Das ist eine These, die ich mal in einem wissenschaftlichen Artikel entwickelt habe. Ich habe dann auch gleich sozusagen eine Selbstwiderlegung in einem späteren Artikel dazu publiziert. Das war eigentlich eine ganz witzige Episode damals. Also sozusagen, ich habe beides behauptet im Druck. Ja, ich glaube schon, eine gewisse Skepsis muss man haben gegenüber antiken Philosophen, die nicht wussten, dass Krankheiten durch Keime ausgelöst werden oder wie das Sonnensystem funktioniert. Natürlich gibt es da gewisse Limitationen, was den Wert von deren Theorien angeht. Zu lesen lohnt es sich oft trotzdem noch, weil das ja auch interessante literarische Werke sind und man auch die Geschichte der Philosophie aus eigenem Interesse oder aus selbstständigem Interesse interessant finden kann. Aber ja, stimmt schon. Tendenziell bin ich etwas skeptisch, was so sehr alte Philosophie angeht, ob man daraus so viel lernen kann. Ich persönlich habe selbst noch so studiert in Deutschland. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, also vor 20 Jahren hat man auch noch viel Aristoteles und Hegel gelesen. Also ich kenne das Zeug selbst eigentlich ganz gut, aber in meiner eigenen Forschung und Lehre beschäftige ich mich weniger damit.
Als Philosoph stehen Sie auf den Schultern von den berühmtesten Menschen unserer Zivilisation, von der Antike über die Franzosen, Deutschen bis heute. Wie fühlt man sich? Ist das ein enormer Anspruch an Sie, dass Sie da mit diesen Leuten gemessen werden?
Ach nein, man steht ja morgens nicht auf und überlegt, okay, wie kann ich jetzt die Standards, die von Kant und Rousseau etabliert worden sind, wie schaffe ich das, die nicht zu unterbieten oder wie schaffe ich das, die zu überbieten? Das ist aber in jeder anderen Disziplin ja auch so. Selbst erfolgreiche und bedeutende Physiker, die lassen sich, glaube ich, nicht vom Erbe Einsteins und Plancks und Newtons in ihrer täglichen Arbeit einschüchtern. Ich bin froh, in diesem Fach gelandet zu sein. Ich habe auch nie die Leidenschaft dafür verloren und nie das Interesse daran verloren. Und ja, wenn Sie mich so fragen, ohne prätentiös klingen zu wollen, natürlich verstehen sich Philosophen, mich selbst eingeschlossen, als Intellektuelle, die in der Tradition von Schopenhauer und Nietzsche und Heidegger und Adorno und so weiter stehen und an denselben Problemen arbeiten. Und das ist auch was mich persönlich beeindruckt und freut.
Das Publikum strömt Sie zu. Sie sind ja hier in Sydney bei dem Festival of Dangerous Ideas sozusagen der Starsprecher.
Ist das etwas? Das glaube ich nicht. Da gibt es viele andere sehr, sehr, sehr interessante Menschen. Aber ich freue mich natürlich sehr, eingeladen worden zu sein. Und es ist, glaube ich, auch ausverkauft.
Ja, ist es auch ausverkauft. Und ist das Ihr erster Besuch hier in Australien?
Ja, das ist mein erstes Mal. Ich bin jetzt gerade vor ein paar Tagen in Melbourne gelandet. Und es ist ganz toll hier. Und ich laufe viel rum und gucke mir viel an. Und morgen fliege ich dann rüber nach Sydney und bin auch schon ganz gespannt, wie das da aussieht.
Professor Sauber, ich bedanke mich vielmals für Ihre interessanten Worte und ich wünsche Ihnen noch einen guten und erfolgreichen Aufenthalt hier bei uns.
Danke sehr. Ihnen auch alles Gute.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.